Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Machen wir es ganz knapp heute. Die 419 liegt an. Eine Zahl, über die man nicht lange reden muss. Ich begrüße alle, die uns zuhören, die am Ohrhörer, am Lautsprecher oder an irgendwelchen selbstgebastelten neuen Geräten vielleicht das Ganze machen. Vielleicht kommt hier was auf uns zu, da so ein Lautsprecher so aus Styropor oder so. Naja, das gab es ja schon. Aber ich gebe einfach.
Ich begrüße auch alle ganz herzlich, die uns heute hier zuhören. Und ich denke an einen solch wunderschönen, warmen Frühsommerabend. Der Sommer beginnt ja jetzt, nicht der kalendarische, sondern der wettermäßige. Es ist schon eine Leistung, wenn Sie das abends hören. Die, die es dann an den nächsten Tagen hören, die sind uns natürlich genauso herzlich willkommen. Aber man sagt nicht umsonst, der frühe Vogel fängt den Wurm. Und demzufolge wird auch der frühe Vogel, also der frühe Hörer, zuerst unsere Informationen haben.
Ja, auch ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie dabei sind. Und wie die Kollegen freue ich mich auch darüber, dass das Wetter langsam besser wird, dass man wieder mehr sich draußen in der freien Natur rumtreiben kann und nicht einfach immer nur hinter dem Herd sitzt bei nassem, kaltem Wetter.
Das Wetter kann man doch wohl jetzt in diesem Monat nichts erzählen. Wir haben ja immerhin erst April
und Wolfgang beginnt nicht. Wir haben ja immerhin schon den 3. Mai, Herr Back, und das Wetter hat sich schon deutlich zum Guten
geändert. Wir haben heute noch Ende April, wo wir diese Aufzeichnung gemacht haben, und das Wetter war ja für den April überhaupt nicht aprilmäßig. Ich kenne noch Wettersituationen, April, das war ganz grauenhaft. Da war es Regen, Sonne, Regen, Regen, Sonne, Sonne, Regen, 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 Regen. Meistens Regen. Und ich befürchte ja schon fast, dass wir den Sommer schon hatten für dieses Jahr. Denn ich habe schon mindestens 5-mal auf dem Balkon gesessen. Das war in den anderen Jahren, kam das erst sehr viel später. Naja, ich glaube, dass jetzt die Klimaveränderung ist, die wir alle beschwören, und wo dann irgendwelche Wissenschaftler sagen, ja, wenn wir das schaffen, dass wir das auf 2 Grad begrenzen können, diese Verschiebung, dann geht alles gut. Ob die hier richtig gerechnet haben, das weiß ich auch nicht. Wie wollen die eigentlich das vorhersagen können?
Tja, Vorhersagen ist so eine Geschichte. Wir sollten vielleicht kurz einen Blick darauf werfen, dass Nokia eine sehr große Änderung erfahren hat. Sie sind ja nun übernommen worden, die Handysparte von Microsoft. Und das ist ja schon ein Teil Geschichte, der da zu Ende geht. Denn Nokia ist nun der größte Spieler weltweit, der größte Spieler in diesem Markt gewesen. Und die haben so viel gebracht und so viel Innovationen gebracht. Und irgendwann ging eben dann die Luft raus. Und nun steckt da Microsoft drin und wir müssen abwarten, was daraus wird. Ob es jetzt ein gutes Ding wird oder ob Nokia vielleicht, was schade wäre, doch verschwinden würde vom Markt.
Der Markenname nicht, also. Nokia soll ja erstmal verschwinden, vorübergehend, habe ich gelesen.
Ja, okay. Ja, okay. Aber ich glaube, die Gummistiefel und die Autoreifen, die Nokia, die wird es noch weitergeben. Aber das hat ja auch nichts mit der sogenannten Handysparte zu tun. Denn wenn ich mich recht entsinne, da hat Nokia mit einer Papiermühle angefangen, 1865. Und die haben auch Kabelwerke gehabt und ähnliche Sachen. Und wie gesagt, eben auch die Reifen, Autoreifen. Und das, was eigentlich dann dieser Nokia Hightech-Konzern wurde, das ging ja erst 1960 los mit dieser Elektronik. Das hat sich aus diesem Kabelgeschäft heraus entwickelt. Und dann ab 1970 fingen die erst an mit der Telekommunikation. Das war ja auch so dann der Anfang, wo der GSM-Standard festgeschrieben wurde und so weiter. 1992 hat Nokia das erste GSM-Handy auf den Markt gebracht. Das war damals das 1011, das Nokia 1011.
Das Brikett.
Das war also schon eine wirklich tolle Sache und eine tolle Firma. Nun geht es zu Ende. Sie haben zuletzt den Markt totgeworfen. Jede Woche 20 neue Modelle. Und ich wusste nicht mehr, wie und was und wo jetzt neu war, was an dem einen anders war als an dem anderen. Offensichtlich hat man sich ein bisschen sehr verzettelt. Nun schauen wir mal, ob der Name irgendwann wieder aufersteht und vielleicht sogar ein wenig von dem alten Glanz wieder erlangen wird. Nur mal so zur Information.
Ja, ich glaube das schon, denn ich habe vorgestern Abend den ganzen Abend da gesessen am Internet und hatte Nokia Microsoft dazwischen gehabt. Und ich muss sagen, das Neue, was da kommt im Juni, das sogenannte Flaggschiff, was da kommen soll, also ich glaube, ich werde die 600 Euro, die das wohl kosten soll, oder 590 Euro, ich glaube, die werde ich investieren. Ich habe ja auch für das iPhone irgendwann mal 1.000 Euro bezahlt. Und das ist, also iPhone ist bei mir vorbei, diese Zeit ist vorbei und Apple spürt das auch in Amerika und Apple spürt das vor allen Dingen auch, in China wächst es wohl noch, aber in Japan, da hat man nicht mehr so die große Lust am iPhone und ich glaube in Europa auch nicht mehr so besonders. Und dass der Windows-Anteil, der wächst und wächst und wächst und es könnte sein, dass die sich tatsächlich aus dem Dunkeln da wieder herausbewegen. Und mit Hilfe von Nokia, na, vielleicht sind da noch die richtig kreativen Leute dabei. Und das könnte schon was sein. Denn das, was ich da gesehen habe, auch mit der 41-Megapixel-Kamera, ich weiß zwar nicht, was ich damit soll, aber immerhin, das ist doch Technologie, die man sich gar nicht vorstellen kann. Dass plötzlich, wir hatten mal einen 64-Megabit-Chip im Fernsehen bei der Fotokina. Das war ein einziger Chip, der da existierte. Das war ein Laborchip aus der Entwicklung von Kodak heraus. Und dass da jetzt Consumer-Handys, so kleine, flache Dinger mit 41-Megachip geliefert werden sollen, vorstellen kann ich mir es im Moment noch nicht. Und ich weiß auch nicht, was ich mit den 41 Megabit da soll, aber es sind bestimmt irrsinnige Bilder, die man damit machen kann.
Es kommt und ja auch darauf an, wie gut die Linse ist, die davor gebaut ist.
Ja, drei Linsen. Ja. Und das ist alles, das klingt alles, wenn man da das sogenannte Specification da mal sich durchliest, das klingt alles nach, Wohlgeruch, muss ich sagen. Das sind gute Aromen, die da ausstrahlen. Und also ich glaube, der Juni ist, Juni bin ich in der Schweiz, vielleicht ist es da sogar noch ein bisschen billiger. Könnte sein, dass es da um die 50 Franken billiger ist. Denn in den letzten Jahren hat die Schweiz sich da so verändert, dass die Hardware so billig geworden ist, da können wir in Deutschland gar nicht mehr mit. Und früher war es genau umgekehrt, da war das so teuer gewesen. Und jetzt ist die Software so teuer oder vielmehr das Dienstleistungsgeschäft ist so teuer. Da ist immer noch das Roaming so teuer. Da kann man durch Sehen von einem Spielfilm am Abend kann man bis zu ein paar hundert Euro da nachher zahlen, wenn man als Deutscher da hinkommt und den Schutz der EU verlässt, die ja so eine Deckelung da drauf haben.
Heinz, die Open Power Foundation ist eine Stiftung, die, ich glaube, bei uns in Deutschland noch gar nicht so sehr und so weit bekannt ist. Aber du hast mit dem Rudi Kulzer einen Beitrag darüber gemacht. Und da gab es aber jetzt, nachdem ihr den Beitrag gemacht habt, noch irgendwelche Änderungen. Da sollten wir vielleicht, bevor wir den Beitrag anhören, mal kurz darüber sprechen.
Ja, es geht nicht direkt um Änderungen. Wir waren uns, als wir den Beitrag aufzeichnen, nicht ganz klar, wie diese Foundation aufgebaut ist. Es ist also nicht so, dass es wirklich wie Linux eine freie alles frei zur Verfügung steht, sondern es sind Lizenzierungsmodelle, die dahinter stehen. Und wenn man denn eine Lizenz erwirbt, muss man dann natürlich auch Geld dafür bezahlen. Und das ist uns heute von IBM bestätigt worden.
Okay. Gut, aber nichtsdestotrotz, jetzt wissen wir das. Und jetzt hören wir mal, was ihr beiden euch da zu erzählen hattet.
Ja, hallo nach München. Rudi Kulzer ist wieder am anderen Ende. Er hat sich beschäftigt mit einer Stiftung, der Open Power Foundation, in der IBM, Google und andere großen Namen zusammenarbeiten. Was haben wir uns denn darunter vorzustellen, lieber Rudi?
Also ich denke, dass IBM jetzt versucht, mit der Einführung von dem Power 8 Chip und entsprechenden Systemen als zusätzlichen starken Akzent mit der Open Power Foundation diese Architektur einer großen Gemeinde zur Verfügung zu stellen und damit, sagen wir, ein erfolgreiches Community-Ökosystem aufzubauen gegen die Intel-Welt, weil viele von diesen Enterprise-Servern in dieser Leistungsklasse oder sagen wir mal bei Web-Services und so weiter, laufen ja alle auf Intel. Also Intel ist zwar proprietär, ist aber durch Masse ein de facto Standard. Und hier versucht IBM mit anderen großen Namen, du hast schon gesagt, eben Google, Samsung ist dabei, Nvidia, versuchen da eine neue Alternative aufzubauen, die mächtig sein soll. Das ist mein Eindruck.
Also der Power 8 ist ja im Prinzip nur eine CPU. Anführungszeichen CPU, ja. Nur eine CPU. Der Vorgänger davon, der Power PC, war ja lange Zeit auch Herz der Apple-Rechner, bis Apple auch auf den Intel-Zug aufsprang, also auf die Intel-Architektur, CPU-Architektur aufsprang. Und dann war ja IBM lange Jahre alleine mit dem Power-PC-Chip am Markt, hat da seine Mittelklasse-Server mit ausgerüstet.
Ja, das war am Anfang, hieß der Power-PC, seit, ich meine, Power 5, 6, 7, so seit einigen Jahren, ist das der IBM-RISC-Prozessor für Enterprise-Rechner, wenn sie nicht bei IBM, also Z für die Mainframes, das ist eine andere Sache nochmal. Und die andere Welt ist ja die x86, ne? Das sind die drei Welten. Und das ist also diese IBM-Welt für, sagen wir mal, Enterprise-Server der gehobenen bis höheren Mittelklasse. Um die Welt geht's. Und da haben sie in letzter Zeit massive Einbrüche bekommen, konnten das am Markt nicht so durchsetzen. Also IBM steht hier mit dem Rücken an der Wand in diesem Umfeld.
Und ist denn diese Foundation ein Rettungsanker?
Also so wie ich es, also die darüber geschrieben haben, in der Presse war ganz unterschiedlich. Die einen haben es sehr gut geschrieben und die anderen gar nicht, weil sie es nicht verstehen. Es sieht schon so aus, als hat es ein hohes Potenzial für einen Rettungsanker. Und zwar, also für mich die beiden Stichworte von den Teilnehmenden ist einerseits mal Google. Und dann wurde aber nicht so an der Firma genannt, also vielleicht mit dem Tian. Tian ist ein Motherboard-Hersteller aus Taiwan und steht damit als Synonym für den chinesischen Markt. Also Google hat ja schon länger, ich glaube auch, Facebook auch, die arbeiten ja schon länger mit Eigenbau, aber Intel-basierte Eigenbaurechner, ne, und Serverfarmen. Und Google ist also offensichtlich interessiert. Der Vorsitzende von der Open Power Foundation ist sogar ein Google-Mann, ist interessiert, da was anderes zu machen. Und die Chinesen, die ganze chinesische Welt, ist auch, habe ich so rausgehört aus diesen Gesprächen und Vorstellungen, auch hochgradig interessiert mit einer lizenzierten Architektur, die nicht Intel heißt, ihre eigenen Geräte zu machen und auf den Weltmarkt zu bringen. Das scheint mir IT-wirtschaftlich die beiden Säulen zu sein, die vielversprechend sind.
Das ist ja eigentlich auch das, was wirklich uns überrascht hat. Haben wir im Vorfeld darüber diskutiert, wie das Lizenzmodell aussieht. Denn die IBM lizenziert ihre Chip-Architektur an Firmen, die diese Architektur, auch diese Blueprints, mit in eigene Projekte einfließen lassen wollen. Wenn ich also einen großen Systemchip bauen will, kann ich mir von der IBM diesen Power 8 Design lizenzieren und mit in mein eigenes Design einfließen lassen. Das hat es ja bis jetzt nicht gegeben. Bisher waren die Power-Prozessoren ja...
War Closed Shop bisher, klar.
Genau wie die Intel auch Closed Shop sind.
Die Intel sind Closed Shop, sind nur ein, in Anführungszeichen, de facto Standard durch die hohe Masse, der also, auf dem Weltmarkt ist. Ne?
Also geht IBM eher so einen Weg wie ARM, die auch keine eigenen Prozessoren bauen, sondern ihre Designs an Fertiger oder Systemfirmen lizenzieren.
Also das ARM-Modell wurde mehrfach zitiert oder angefragt auch aus dieser Runde. Das, denke ich, ist verwandt so. Wobei IBM, ich weiß jetzt nicht, der Power-Prozessor, wo der gemacht wird. Also die Z-Prozessoren werden noch von IBM selber gemacht. Die Power werden, glaube ich, teils Foundry und teils von IBM selber gemacht. Und mir ist jetzt an, das müssen wir, glaube ich, diese ganze Frage müssen wir recherchieren, ob die jetzt die Lizenz haben, eigene Chips zu machen oder nur eigene Systeme. Also da haben wir, glaube ich, noch eine ganze Menge Handlungsbedarf, wie das im Detail ausschaut, also wer an was etwas bezahlt. Auf jeden Fall haben sie es in diese Foundation eingebracht, die ja das Ganze dann also auch verwaltet und steuert und die das Dach der Communities. Ich denke, da sind eine ganze Menge Fragen offen. Aber mir geht es, glaube ich, also so habe ich es verstanden, Power-Based Design von Systemen. Ne? Also wir werden da die IBM einiges fragen müssen, welche Gebühren man an IBM bezahlen muss, ob da Leute ihren eigenen Chip machen dürfen und so weiter. Das, denke ich, ist noch, wurde nicht so explizit ausgedrückt.
Interessant ist ja auch diese Aktivität von Google, die, wie du es eben schon sagtest, ihre eigenen x86-Server bauen und die zu zigtausenden in ihren Rechenzentren einsetzen. Genau. Tja, die werden die eher einsetzen für andere Applikationen, zum Beispiel zur Analyse von Google Analytics oder anderen Sachen. Denn ihre Webserver, die laufen ja stabil und ihre Suchmaschinen, die Algorithmen sind ja auch schon programmiert. Ob man das alles konvertieren will, weiß man nicht, haben die sich sicherlich auch nicht zu geäußert.
Da habe ich eine klare Antwort darauf, weil bei der Ankündigung hat IBM gesagt, dieser Chip ist der erste, der explizit für Big Data Einsätze gemacht wurde. Also für diese ganze hohe Search, Analyse und so weiter. Ne? Und wenn ich jetzt diese drei Internet-Matadores, die also so erfolgreich sind, das ist ja Google mit seiner Suchmaschine und so weiter, das ist letztlich Facebook, ist es doch gelungen, mit seiner Social-Welt hohe Daten zu erzeugen. Und der dritte ist ja der besserste Amazon-Fritze. Ne? Also alle drei sind moderne Firmen, deren Rückgrat die Möglichkeiten des Internets sind und damit verbunden ganz hohes Datenhandling, ne? Also Big Data, auf der CeBIT haben sie das Datability genannt, grauenhaft, aber es geht darum, dass hier massiv und zwar in echtzeitnahen oder Echtzeit gehandelt werden muss und dieser Chip ist dafür, oder die Architektur ist explizit dafür und da kann von allen drei, kann ich mir vorstellen, Google hat es ja schon offen angekündigt, ist das Interesse da.
Werden wir denn auch die Watson-Technologie, die auf dem Power 8 läuft, irgendwo da wiederfinden?
Ja, das haben Sie schon gesagt. Also der Watson läuft ja zurzeit aus der Gründungsphase auf 7 oder 7 Plus und wird auf 8 portiert. Watson war ja bisher so ein direktes, sagen wir mal, Projektmodell und Watson geht ja in die Cloud. Es gibt dann eine Watson Cloud und Watson wird auf Power 8 portiert und die Leistungssteigerung war 5-mal so schnell als der Starter Watson.
Wann werden wir denn Produkte sehen? Dieses Jahr noch? Nächstes
ja,
Jahr?
Ja. Also soweit ich weiß, die haben das jetzt so genannt, das Wort Einsteigermodell wollten sie nicht. Die nennen das jetzt Scale-Out. Also wenn die also von Scale-Out reden, dann sind das die Startmaschinen. Da kann man gleich was zum Preis sagen. Die beginnen, glaube ich, bei 7.000 und enden so in der mittleren Leistungsklasse bei 150.000. Also diese Gruppe, der Scale-Out, da werden wir ganz sicher sehen. Und gegen Jahresende und ins neue Jahr hinein sollen ja dann die mittleren und großen Maschinen kommen, die ja auch in der Powerlinie sind. Und ich denke, dass wir da einiges an Lösungen sehen werden.
Also versucht IBM mit ihrer Power-8-Architektur in der Industrie zu verwurzeln und damit wieder erfolgreich zu werden.
Ja, weil da geht's nach, die sind ganz schön an der Wand.
Rudi, ganz herzlichen Dank nach München. Wir werden das Thema ganz bestimmt wieder aufgreifen.
Das wird uns beschäftigen, denke ich schon.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, ein ganz interessanter Beitrag, denke ich, mal wieder. Und auch wieder vielen Dank an den Rudi Kulzer, dass er immer so Dinge liefert, die dann doch wirklich Biss haben. Und nicht nur das, sondern man merkt ja auch sein riesiges Hintergrundwissen, was er da hat. Also, viele Grüße nach München. Gut, der Heinz war jetzt dran. Ich habe auch schon was gesagt. Herr Back, willst du jetzt einen Beitrag bringen oder soll ich einfach mal weitermachen?
Ja, ich möchte über ein komisches Thema reden, was mich persönlich betrifft. Und zwar über die DFVB. Weiß wahrscheinlich keiner, was das ist. Das ist die funkversaute Bude. Also ich sitze hier in einer solchen funkversauten Bude. Und ich habe im direkten Bereich von meinem Schreibtisch zwei Telefongeräte, zwei Deckt-Telefongeräte, Basisstationen. Dann habe ich eine Fernbedienung für die Homematic. die steht hier auch direkt im Zugriff. Da kann ich Licht anmachen und so weiter und so weiter für meine Haussachen. Und das geht auch mit Funk natürlich. Und die Zentrale von der Homematic, von der Hausverwaltung da, von der Hausautomation, auch die ist direkt hier in meinem Sichtbereich. Und die sorgen nun dafür, dass mein lieber Samsung-Rechner mit dem schönen großen Bildschirm anfängt und macht Blödsinn. Und ich kann damit nichts mehr machen. Wenn die Funkkerle da richtig zugreifen, dann kann ich, weil die selbst alles machen, die rufen alles Mögliche auf. Und dann kann ich mit meiner Maus zwar hinterherkommen, aber ich kann nichts anklicken, weil die schon längst meine Maus wieder weggetan haben. Die haben die einfach weggetan. Und jetzt sitze ich hier oder saß hier und habe jetzt eine Lösung gefunden. Die Lösung, da bin ich gerade dabei, die so zu untersuchen, dass ich das Wetterumfeld, vielleicht wenn es ein bisschen feucht draußen ist, wie sieht es denn da aus, wie viel Zentimeter muss ich den Bildschirm zurückziehen von der Wand und zu mir hin, hier vorne hin, näher ziehen, damit die Funkeinflüsse weg sind. Im Moment habe ich so, jetzt ist er ungefähr so, naja, so 30 Zentimeter vor meinen Augen. Ein bisschen nah ist es schon, aber wenn ich da 5 Zentimeter nach hinten gehe, dann kommen die Funker wieder und dann machen die alles wieder durcheinander. Hatte jemand in der Zuschauer- oder in der Zuhörerschaft schon mal solche Funkprobleme gehabt oder bin ich da der Einzige? Und was muss ich machen? Ich habe vorhin vor der Sendung vom Heinz schon einen kleinen Tipp gekriegt. Und er sagte, hast du da einen Fernseher drin? Ich sagte, ja, aber da das alles so gefunkelte ist und so weiter, habe ich den Fernseher ausgeschaltet, ich habe die Antenne abgezogen. Sagte, aha, mach mal da so eine DVB-T-Antenne dran. Das könnte schon sein, dass über den Funk, über die Antenneneingang, dass da Blödsinn passiert. Was ist denn DVB-T? Das muss ja alles ein bisschen höher sein, glaube ich, als das, was meine Telefone machen. Naja, 1800, 1900 und dann 886 Megahertz macht meine Hausanlage. Das ist alles schon in einem ziemlich hohen Bereich. Vielleicht lernt man ja aus der ganzen Sache noch etwas. Und vielleicht baue ich alles um und mache einen Telefonraum hier, Faradaysche Käfig, und mache einen Fernsehraum und mache einen Computerraum. Mal gucken, was daraus wird.
Du brauchst ja also zu Hause dein eigenes Rechenzentrum.
Mehr als das, hast du doch gehört.
Ja.
Ein Medienzentrum, ein Telefonzentrum und. Wäre alles eine extra Sache, abgekapselt, Faraday, alles mit aus Eisen und aus.
Wie ist das denn mit dem Funken und dem Herrn Faraday? War da nicht irgendwas?
Mit dem Faraday?
Wenn du einen Faraday-Käfig hast, wird das mit dem Funken etwas schwieriger.
Ja, genau. Aber das ist natürlich blöd, wenn man im Faraday'schen Käfig sitzt. Ne, das kannst du zwar ziemlich engmaschig machen da, aber so richtig freiheitlich ist das nun doch nicht, wenn du da drin sitzt.
Sieht vielleicht ganz lustig aus.
Nee, Faraday'schen Käfig möchte ich nicht haben.
Du kannst es dann ja, wenn Faraday'schen Käfig bauen, setzt dich rein, fotografierst das und stellst das Foto zu uns auf die Homepage.
Ja, oder ich schaffe die Telefone ab. Da kriege ich zwar Ärger mit einigen hier im Haushalt, aber das wäre vielleicht auch eine Sache. Die Telefone, machen die denn wirklich so ein, das weiß der Wolfgang, machen die so viel Schmutz in der Welt?
Telefone können eine ganze Menge Störungen verursachen, das ist wohl wahr, ja. Gut, aber wir werden das sicherlich von dir hören, wenn du die Probleme gelöst hast, die du dir da wieder zusammengebastelt hast. Ich wollte zwar noch einen größeren Beitrag bringen, aber das schaffe ich nur zeitlich nicht mehr. Ich könnte aber vielleicht über nicht Backkilo, sondern G-Kilo sprechen. Und zwar gibt es ein Küchenbrett, ein Schneidbrett, das nennt sich G-Kilo. Das ist in einem Holzdesign, sieht aus wie ein Holzklotz, DIN A4 groß, allerdings 5 cm dick. Und an der Vorderseite ist ein Display eingearbeitet. Und auf diesem Küchenbrett kann man nun ganz normal arbeiten. Da kann man also seine Speisen zubereiten, Wurst schneiden oder was weiß ich auch immer. Allerdings, wie der Name G-Kilo schon vermuten lässt, ist auch noch eine Waage eingebaut. Und das, was ich nun oben drauf lege, das wird gewogen und das wird vorn an dem Display angezeigt. Dieses Projekt von Indiegogo, Think mit GK am Ende, da wird Geld gesammelt für diese Entwicklung, die erstmal nur als Prototyp dasteht. Und ich muss sagen, so richtig und wirklich weiß ich noch nicht, was ich damit soll. Gut, es hat noch eine Sonderfunktion. Wenn ich dieses Schneidbrett hochkant stelle, dann ist ein Sensor drin, der erkennt das und schaltet von der Waage auf dem Display um auf die eingebaute Uhr, als hätte ich keine Uhr irgendwo in der Wohnung und ich bekomme noch die Zeit angezeigt. Also irgendwo gibt es Ideen, wo ich mir dann immer sage, Mensch, so ein klein wenig absurd erscheint mir das schon. Die wollen also jetzt 200.000 US-Dollar dafür sammeln, damit sie dieses Teil dann auf den Markt bringen können. Übrigens, natürlich hat das eine Smartphone-Anbindung. Natürlich gibt es dann eine App dafür, mit der man dann sehen kann, was ich da drauf habe, was ich, wie viel das wiegt und sowas. Ist natürlich alles mit da drin. Aber brauchen...
Facebook?
Ich habe wirklich überlegt, ob ich das für irgendetwas brauchen kann. Nee, kann ich nicht.
Ja. Kann ich denn das auch alles meinen Freunden bei Facebook mitteilen? Über das Brett? Ich habe 527 Gramm Filet da oben drauf liegen.
Ja, wenn du Freunde hast, die das interessiert, warum nicht?
Wollt ihr kommen?
Ja.
Könnte ja sein, dass man sagt, also gut.
Okay. Es gibt aber auch...
Ich weiß ja gar nicht, was sie da machen. Ich weiß gar nicht, was sie da machen mit Facebook. Und mit WhatsApp, das scheint ja noch schlimmer zu sein. WhatsApp ist ja in Deutschland, ist das ja wohl der meist angeklickte Verein.
Ist die meistgenutzte App Facebook. Bei Jugendlichen, ja.
Ja.
Und ich habe heute mal in den Vorlesungen gefragt, da haben die es alle bestätigt. Die jungen Leute.
WhatsApp?
Ja. Aber ich hätte noch was Nützliches. Die ISS, die tobt ja schon seit Jahren im Weltraum rum oder schwebt seit Jahren im Weltraum rum. Und alle Ersatzteile müssen noch von der Erde hochgebracht werden. Das US-Startup Made in Space möchte den Raumfahrern jetzt einen 3D-Drucker zur Verfügung stellen. Du hattest ja schon mal einen 3D-Drucker vorgestellt in der Sendung, Wolfgang Rudolf. Der würde natürlich im Weltraum in der Form nicht laufen, weil er eben keine Schwerkraft hat. Die wollen aber einen entwickeln oder haben einen entwickelt und wollen den jetzt der ISS zur Verfügung stellen, damit Ersatzteile schnell an Bord gemacht werden müssen.
Interessant, Heinz, aber das habe ich vor 2 Monaten schon mal erzählt. Das ist nichts Neues eigentlich. Gut.
Immer wieder neu. Warum? Lassen wir aber auserzählen.
Jo. Wir sind am Ende angekommen. Wir sollten nochmal auf unseren Shop hinweisen. Deswegen müssen wir ja auch so langsam zum Ende kommen. Und sagen dann für alle die, die uns zugehört haben, vielen Dank, dass sie uns gelauscht haben. Den Daumen nach oben. Und was sagen wir?
Wir sagen Ibib.
Ja, und sagen Tschüss.
Und immer ein Bit übrig behalten, das heißt das ja. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.